Okay, guter Hinweis.
Es ist tatsächlich eine heimische Art. Und das Furzen am Ende, oh, darf ich das so sagen?
Welches Furzen ist, glaube ich, okay.
Das ist echt phänomenal.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, liebe Reingezwitschert-Fans. Wir sind wieder Martin
und Fabian.
Wir haben uns hier schön bequem hingesetzt, Schuhe ausgezogen und sind bereit für die Folge 35 und freuen uns auf eine bisschen interaktive Folge, weil Martin und ich wissen noch nicht so richtig, was der andere uns jeweils mitgebracht hat für die Folge. Dazu gleich mehr. Erstmal noch, das ist 1,5 Jahre. Martin, herzlichen Glückwunsch. 1,5 Jahre
machen wir schon diesen Podcast. Vielen Dank. Es macht Spaß immer noch weiterhin und wir hoffen, dass es noch mindestens so lange und noch länger weitergeht. Und ja, 35. Folge, Standardfrage. Was ist 35 Kilo schwer oder was lebt 35 Jahre lang in Höhlen? Oder was hast du für uns mitgebracht? Welchen Fakt?
Diesmal 35 Wintervögel stellt der NABU im vergleichenden Porträt vor. Also schon mal Vorbereitung für die Wintersaison. Viele Porträts gibt es auch bei nabu.de, also von 315 Arten und wie gesagt 35 nochmal im Vergleich. Schaut da gerne vorbei, gibt es auch einen Vogelstimmtrainer, alles Mögliche. Also da könnt ihr euch ein bisschen einlernen in das Thema.
Ja, wieder ein sehr nützlicher Fun-Fact.
Ja, super. Dankeschön. Ansonsten geht es heute um kuriose Vogellaute. Alle reingezwitschert Ultras wissen vielleicht noch, dass wir das in Episode 6 mal versprochen haben, dass wir das machen. Und heute ist es soweit. Wie das genau abläuft, werden wir euch gleich noch sagen. Aber erstmal wieder eine Frage aus der Hörendenschaft.
Genau, die kommt von Kim über Spotify. Und sie, oder das Thema der Frage ist, warum einbeinig? Ich lese mal vor. Wieso stehen viele Vögel auf einem Bein und können erstens beim Schlafen das Gleichgewicht halten und zweitens die Position als gemütlich empfinden, als sich einfach hinzulegen? Danke für euren Podcast, schreibt sie noch. Fabian, warum einbeinig?
Ja, erstmal vielen Dank an Kim. Coole Frage. Also ein Hauptgrund ist sicherlich der Wärmeverlust. Mit dem eingezogenen Bein, das ist eben ein ungefiederter Bereich, dieser Fuß, da kann Wärme abgegeben werden, verloren werden. Im Winter ein größeres Problem. Vögel müssen auch ihre Körpertemperatur halten, vor 41 Grad oder 42 Grad, ein bisschen höher als bei uns Menschen. Und wie wir es im Winter auch machen, stecken unsere Hände in die Tasche. So machen Vögel es quasi beim Schlafen mit einem Bein. Durch den anatomischen Bau des Vogels ist dieser einbeinige Stand auch sehr stabil, also mit sehr geringem Energieaufwand verbunden. Da gab es so wilde Theorien. Also es gab lange die Vermutung, dass sie so eine Art Einrastgelenk haben. Das hat man tatsächlich gefunden, bei Straußen allerdings, die das nicht machen. Also das ist nicht so ganz, das ist wohl nicht nachgewiesen, aber es gibt schon so Spezialisierung in der Hüfte und im Intertarsalgelenk, gerade bei langbeinigen Arten, die sowas unterstützen. Und es gibt noch eine Studie dazu. Du darfst raten, bei welchem Vogel man das untersucht hat, den einbeinigen Stand.
Bei der Ente?
Nee. An wen denkst du denn?
Beim einbeinigen? Ja. Ach, Flamingo.
Ja, genau, Flamingos. Da hat man sogar ein Gleichgewichtsorgan so im Rückenmark, im Beckenbereich, in der Wirbelsäule gefunden, was sich direkt auf die Beinmotorik auswirkt. Also so eine Art Gyro.
Verrückt.
Also wirklich.
Das habe ich ja auch noch nicht gehört.
Ja, ansonsten die zweite Frage, warum liegen nicht? Also liegen würde erstmal einen höheren Energieverlust bedeuten. Man ist mit mehr Oberfläche an möglicherweise kaltem Untergrund und man ist nicht so schnell startklar. Man ist angreifbarer und bei dem zweiten Bein kann man es einfach runtermachen und losfliegen oder loslaufen. Es gibt allerdings doch, wenn Vögel zum Beispiel Nachtquartiere oder so, dass sie sich auch in Nistkästen, in Nestern so ein bisschen einkuscheln oder auch Arten, die miteinander kuscheln. Also das gibt schon, das ist dann so ein bisschen vergleichbar, sage ich mal, mit hinlegen. Übrigens, wenn die Vögel zum Beispiel auf den Bäumen stehen, da ist ein Greifreflex, wo die Füße zumachen. Also deswegen fallen die nicht von den Bäumen. Ja.
Ja. Damit kommen wir doch zu den aktuellen Vogelnachrichten.
Die Vogelnews.
Weiter geht's mit den Vogel-News. Martin, die hast du heute mitgebracht. Mhm. Und ich sehe deine Überschrift. Big Bubu is watching you. Vogeldrohnen beim chinesischen Militär.
Genau. Okay,
ich glaube, dann weiß ich, worauf es hinausläuft.
Big Bubu, also Bubu ist der wissenschaftliche Name, Gattungsname des Uhus. Und das ist natürlich eine Anspielung auf Big Brother. Also man wird beobachtet die ganze Zeit. Ne? Genau, also es geht um Drohnen. Und zwar, vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt, das ging auch über Social Media vor einiger Zeit. Genau, die Berliner Morgenpost hat darüber berichtet, unter anderem, dass chinesische Spezialeinheiten aktuell oder wahrscheinlich auch schon länger mit Vogeldrohnen trainieren. Und da gibt es einige Videos zu, wo man auch sieht, wie die so agieren, diese Vogeldrohnen. Die haben keine Propeller, wie man das normalerweise kennt, sondern die flattern tatsächlich. Und dadurch sehen die sehr realistisch aus. Und natürlich ist die Idee dahinter, dass man diese Objekte nicht als Drohnen erkennt, sondern sie für Vögel hält, ne? Damit man dann also ungehindert und ungestört spionieren kann. Also das wird wahrscheinlich die Hauptaufgabe solcher Drohnen sein, Spionage zu betreiben. Und das fand ich sehr interessant. Also schaut mal, sucht mal diese Videos. Das ist irgendwie ganz knuffig anzusehen.
Knuffig, aber besorgniserregend.
Aber der Zweck ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ja.
Ist davon auch diese, dass ich bei Social Media auch, wurde mir ganz oft geschickt, so diese Verschwörungstheorie, dass alle Vögel eigentlich gar keine Vögel sind, sondern nur so Militärüberwachungssysteme. Das ist, glaube ich, eine Bewegung in Amerika. Ich habe mir das mal so, das haben auch welche hops genommen. Also es ist sehr verrückt, dass die ganzen Vögel, Birds are not real oder so heißt
das. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das durch solche Sachen dann auf jeden Fall definitiv befeuert wird. Genau. Also es gibt schon witzige Sachen da draußen in der Welt.
Ich sehe hier, du hast noch eine zweite News mitgebracht. Oranger Schnabel, bunte Federn. Intersexuelle Ente in Augsburg.
Augsburg, genau. Das titelt der Bayerische Rundfunk, also BR24. Und zwar war das im August, da hat man im Stadtgraben von Augsburg eine ganz besondere Ente, eine Stockente entdeckt, die ein buntes Gefieder eines Erpels hatte, was jetzt erstmal nicht so besonders ist, aber interessanterweise einen orangenen Schnabel, den normalerweise die Weibchen haben. Vielleicht erinnert ihr euch, man kann, wenn Enten im Schlichtkleid sind, also die männlichen Tiere, die Erpel, die mausern ja in Schlichtkleid außerhalb der Brutsaison und dann sehen sie fast aus wie Weibchen. Und dann kann man sie aber immer noch unterscheiden anhand der Schnabelfarbe. Die Weibchen sind orange und die Männchen sind gelb. Und dieses besondere Exemplar hatte eben einen orangenen Schnabel, was dafür spricht, dass es eigentlich also weibliche Merkmale sind. Und die Ursache, die dahinter steckt, ist unklar. Dafür müsste man das Tier eigentlich untersuchen, also anatomisch oder vielleicht auch genetisch. Aber was wir wissen ist, dass zum Beispiel vermehrtes Östrogen der Weibchen dazu führt, dass das männliche Aussehen unterdrückt wird. Also das heißt, haben Weibchen weniger Östrogen, dann entwickelt sich ein männlich anmutendes Gefieder. Und wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, hängt das damit zusammen. Auf jeden Fall ein sehr interessanter, eine interessante Beobachtung, die man nicht alltäglich macht. Und wenn ihr ein bisschen mehr über verschiedene Geschlechter bei Enten und über die Paarung bei Enten zum Beispiel erfahren wollt, dann schaut doch mal in Folge Nummer 3 Paarung vorbei. Da reden wir ein bisschen mehr darüber.
Die Folge Talk Birdie to Me.
Genau. Ja, und wie immer, wenn ihr mehr dazu lesen wollt, dann schaut doch in den Shownotes vorbei.
Thema der Woche.
Kommen wir jetzt zum Hauptthema. Ich freue mich sehr, Martin, heute auf die Folge. Das wird sehr dynamisch. Mhm. Und zwar haben wir uns rausgesucht, wie versprochen in Folge 6, mal kuriose Vogellaute mitzubringen. Und das haben wir so gemacht, dass Martin und ich haben uns abgesprochen. Jeder von uns bringt so ein, zwei Hände voll Vogelstimmen mit, natürlich mit Sounds. Und wir stellen uns die gegenseitig vor. Ich bin sehr gespannt, ob wir teilweise die gleichen Vögel rausgesucht haben oder nicht. Mhm. Ich sehe hier auf jeden Fall, ich habe ja die Sounddateien, ich sehe aber nur hier Martin 1 bis 4.
Alles Synonyme, ja.
Und Fabi 1 bis 10.
Mhm. Das spricht auch wieder
Bände. Ich konnte mich nicht bremsen. Okay, mal gucken, wie viel wir heute so schaffen. Ich freue mich sehr.
Genau, und wir gehen weniger so auf sage ich mal, das Fachwissen ein. Also was ist der Unterschied zwischen Rufen und Gesängen? Dazu könnt ihr gerne nochmal in diverse Folgen gehen, zum Beispiel Folge 1, wo wir das auch erklären. Also wir haben ja schon einige Folgen zu Vogellauten und Vogelgesängen gemacht. Heute geht es wirklich eher um die kuriosen Fälle. Und die interessanten. Das werden nicht nur heimische Arten sein, sondern wir gucken mal über den Tellerrand hinweg und etwas globaler.
Beim Vorbereiten auf die Folge habe ich gemerkt, da können wir nochmal 4 Folgen zu machen oder so. Da gibt es so viel. Wir starten mal. Martin, ich nehme jetzt mal einfach raus, den ersten Vogel reinzuhauen in das.
Ah.
Also man hat erst so eine Trommeln gehört.
Ich spiele es nochmal ab. Das ist sehr dumpf, ne?
Das ist der Kehlsack dieses Vogels.
Okay, guter Hinweis.
Es ist tatsächlich eine heimische Art. Und das Furzen am Ende, darf ich das so sagen? Welche
Furzen ist, glaube ich, okay.
Das ist echt phänomenal. Und das sind riesengroße Großtrappen. Also die gibt es auch in Deutschland, ungefähr 300 Vögel noch. Sehr bedrohte Art, gibt es auch nur noch in drei Schutzgebieten in Sachsen-Anhalt und vor allem in Brandenburg. Und auch spannend, das habe ich mir noch aufgeschrieben zu der Art, die sind erst ab 5 bis 6 Jahren geschlechtsreif. Also sind richtige Spätzünder. Mhm. Und dann plustern sich diese riesen schweren Männchen, also gehören auch zu den schwersten flugfähigen Vögeln weltweit, plustern sich auf, machen ihre Federn, bunten Federn, also wirklich beeindruckend, legen ihren Hals so irgendwie so auf den Nacken und dann wippt dieser Kehlsack so, macht dieses dumpfe Geräusch und dann kommt dieses Furzen.
Also wenn ihr mal in Brandenburg seid, nutzt die Chance, geht mal, ich glaube, Belziger Landschaftswiesen heißen die. Ja. Da könnt ihr die von Beobachtungstürmen aus sehen. Also ganz toll. Habe ich auch noch nicht geschafft bisher, aber nutzt die Chance, wenn ihr mal
Können
hier seid.
Können wir mal zusammen machen.
Ja, gute Idee.
Es hat sogar jemand aus der Community bei Folge 6 geschrieben. Da haben wir euch ja auch gefragt, kennt ihr noch weitere so Merksprüche oder irgendwas? Hat geschrieben, Christian Fuchs, danke nochmal. Der Furz klingt nach Großtrappe, der brechende Zweig nach Zwergtrappe. Mhm. Zwergtrag ist eine südliche Art. Und ich fand diese Merkhilfe sehr gut. Die habe ich nämlich auch mitgebracht. Also wir hören jetzt mal den brechenden Zweig.
Sehr subtil. Das
könnte auch so ein kleiner Pup sein. So ein großer Vogel, der dabei auch so ein bisschen hochhüpft und dann dieses kleine Knacken nur rausbringt. Also auch toller Vogel, tolle Art wirklich. Ja, Martin. Und ich würde sagen, dann gebe ich jetzt mal hier den Staffelstab an dich.
Ja, wir bleiben mal gleich bei dem Thema, dieses dumpfe Geräusch. Das ist ja wahrscheinlich nicht direkt mit dem Stimmapparat des Vogels gemacht. Also Stimmen oder anders, Vögel machen sich nicht nur durch ihre Stimme bemerkbar, sondern auch durch andere Sachen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Und spiel doch mal bitte die Datei Martin 1.1 ab und sag mir doch mal, ob du erkennst, um welchen Vogel es sich handelt und mit welchem Körperteil der Ton erzeugt wird.
Okay. Bin gespannt. Das ist aber nichts Heimisches.
Das ist was Heimisches.
Echt?
Also es sind zwei Laute zu hören.
Also ich kenne dieses Fauchen, machen viele Jungvögel auch. Ich kenne das von jungen Rotmilan. Wiederhopf kann auch so ein bisschen sowas in die Richtung.
Also wir haben das Fauchen am Anfang, das wird tatsächlich mit dem Stimmapparat gemacht. Genau, und dieses Klack-Klack, was denkst du, was das ist? Mit welchem Körperteil?
Naheliegendsten irgendwie Schnabel oder Flügel, ja. Ne? Aber so.
Genau.
Aber das stimmt nicht.
Das ist tatsächlich ein Jungvogel, das hast du richtig erkannt. Und zwar eine Eule, nämlich der Uhu. Genau, das ist wahrscheinlich
Stimmt,
ist das so ein
das Schnabelklappern.
Warn. Genau, also wenn zum Beispiel Beute, Räuber an das Nest kommen, an den Horst, dann ist das so eine Abwehrtaktik der Jungvögel, um diese Räuber eventuell abzuwehren. Ja, mit dem Schnabelklappern. Also ähnlich wie der Storch das auch macht, aber klingt dann doch ein bisschen anders.
Ja, cool. Willst du noch einen?
Ja, wenn wir gleich schon beim Thema sind, Laute, die nicht mit der Stimme oder mit dem Stimmapparat gemacht werden. Ich finde, das ist ein super spannendes Beispiel. Das kommt nicht aus Deutschland, das kann ich schon mal dazu sagen. Spiel doch gerne mal die Datei Martin 2.1 ab.
Klingt tropisch,
ne? So, ich habe es ja eigentlich schon vorweggenommen.
Mit seiner Stimme?
Das macht er nicht mit seiner Stimme. Kannst du dir ungefähr denken, in welche Vogelrichtung das geht?
Das war so ein kleiner Türöffner, Manakin, irgendwas. Oder
Manakin, ja.
Ist tatsächlich Manakin?
Ja, es ist ein Manakin, genau. Oder ein Pipra, also das ist ja eine Gruppe von Singvögeln, die ganz besonders oder bekannt sind dafür, dass sie eben mit ihren Flügeln Geräusche machen können. Ja. Und das ist tatsächlich der Keulenschwingen-Pipra.
Der zieht das so ganz schnell durch die Luft und daher kommt der Sound, oder?
Also der hat, man kann das beobachten, also er stellt die Flügel auf und die berühren sich über dem Rücken. Und das geht so schnell, dass man das nicht sehen kann. Dazu braucht man Highspeed-Kameras. Und das haben Forschende gemacht und die haben festgestellt, dass dieser Vogel mit einer Frequenz von 107 Mal pro Sekunde diesen
Flügel
pro Sekunde übereinander reibt. Okay. Und da gibt es zwei Federn. Der eine hat so Leisten und diese Leisten, die reiben über einer anderen Feder. Und dadurch kommt es zu einer sogenannten Stridulation, wie man das auch von
Heuschrecken
kennt.
Ja.
Genau, und von Heuschrecken. Und das ist das gleiche Prinzip. Und das ist also ein Sound, den der Vogel mit den Federn macht und gar nicht mit der Stimme. Also ich fand das super, super faszinierend. Übrigens, weißt du, wie schnell ein Kolibri mit den Flügeln schlägt? Zufällig?
Ja, wusste ich mal. Irgendwie 1000 Mal pro Minute oder?
Also es ist ungefähr die Hälfte, also 40 bis 50 Mal pro Sekunde. Also der Keulenschwing-Pipra kann die Flügel also doppelt so schnell bewegen wie der Kolibri. Was ich schon sehr, sehr erstaunlich finde. Und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Pipras, die ähnliche Knall- und Peitschenlaute machen.
Ja, die sind
also
wirklich faszinierend.
Schaut mal bei YouTube vorbei, da gibt es ganz, ganz coole Videos zu.
Gibt auch die Netflix-Doku Vogeltanz.
Genau.
Die habe ich mir auch mal angeschaut. Ich glaube, da kam das, glaube ich, auch vor.
Ja.
Okay, gut, dann übernehme ich mal
und
ich gehe wieder in heimische Gefilde. Und zwar ein Sound, den Leute früher oder auch heute noch für Schweinequieken gehalten haben, was auch gar nicht so weit entfernt ist, sowohl soundmäßig als auch vom Lebensraum, weil viele Schweine gerne sich im Schilf aufhalten, gerade abends oder so als Tagesquartier, bevor sie dann auf Nahrungssuche gehen. Und der Sound ist ein bisschen ähnlich. Wir hören mal rein. Quiekendes Ferkel. Ja, ein geheimnisvoller Wasservogel im Schilf. Martin, ich weiß nicht, hast du es schon mal gehört?
Ja, gehört, gesehen.
Schön.
Ganz toller Vogel auch.
Ganz nah verwandt übrigens mit dem Kranich und mit unseren Blässhühnern und Teichhühnern. Das ist eine Wasserralle.
Sehr schön. Ist, glaube ich, die häufigste Ralle nach der Blässralle und dem Teichhuhn, oder?
Ja, genau. Dann gibt es noch so ganz viele seltene, so kleine Sumpfhuhn, Zwergsumpfhuhn und so Tüpfelsumpfhuhn, die sind noch seltener. Aber alle geheimnisvoll und schwierig zu sehen. Wasserralle, wenn man den Sound kennt. Auch ganz gut. Auch an der Rummelsburger Bucht übrigens.
Hier in Berlin, falls ihr aus dem Raum seid, ne, da kann man die auch hören.
Okay, ich habe noch einen Klassiker mitgebracht. Der muss einfach in diese Folge. Also eigentlich gibt es zwei Klassiker. Ich bin gespannt, ob du den anderen hast. Aber einer ist dieser hier. Nichts Heimisches, aber ich glaube, das verbindet man auch mit dieser Folge.
Ah.
Ist einfach Aufheiter.
Wir stimmen ein.
Auch wenn man die sieht, dann muss man einfach eigentlich mitmachen.
Ja, das ist toll.
Also klingt, als würden sie sich komplett beömmeln. Es ist tatsächlich, also ein zweiter ist im Hintergrund, aber das Laute ist ein Vogel, der das macht. Hört sich an wie gackernde Affen.
Mhm.
Ist ein australischer Vogel und ich glaube, Martin, du kannst auflösen.
Ja, es ist ein Verwandter des Eisvogels.
Ja.
Und zwar im Deutschen nennt man ihn, glaube ich, Lachender Hans.
Ja.
Oder auch besser bekannt unter dem australischen Namen Kookaburra oder Kookaburra,
genau,
wie auch immer man das ausspricht.
Und Jäger Liest ist, glaube ich, der offizielle deutsche Name. Also ein sehr, sehr großer Eisvogel, deutlich, deutlich größer als der Eisvogel bei uns. Und auch ein sehr nützlicher Vogel. Ich glaube, der Sound kann einem ganz schön auf die Nerven gehen, gerade frühmorgens. Aber auch ein Nützling, also frisst, ist da eigentlich gern gesehen in Australien, frisst auch Schlangen und Ratten zum Beispiel. Also ist ein Jäger, der auch nicht so stark ans Wasser gebunden ist wie unser Eisvogel. Sehr spannender Vogel.
Mhm. Der ist wirklich toll.
Ja, Martin, was soll ich hier als nächstes?
Also ich habe hier noch was. Und zwar, wenn wir mal in die Kategorie lautester Vogel gehen.
Okay.
Was fällt dir da so ein? Sagen wir mal für Deutschland. Bleiben wir mal erstmal in Deutschland. Ich glaube, die Art hast du ja auch schon öfter mal vorgestellt.
Der Zaunkönig ist natürlich sehr laut. Die Nachtigall ist sehr laut. Und ich erinnere mich aber, der lauteste Vogel, dass das eher so ein Höhlenvogel ist.
Ja.
Von der Dezibelzahl.
Also ich glaube, das ist ja sowieso mit diesen Rekorden immer ein bisschen relativ alles, ne?
Ja.
Ich habe zwei Stimmen mitgebracht. Also lange Zeit galt die Stimme, die wir jetzt gleich hören, als lautester Vogel. Drück doch mal bitte die 3.1. Für mich ist das so der klassische Tropensound.
Ja, total.
Der auch, glaube ich, gerne aus der Dose für Dokus benutzt wird.
Ja, das ist hier so ein Blackbird, so ein Singstar. Melodious Blackbird hört sich so ähnlich an. Den hatte ich in Honduras immer. Trauersterling ist es, glaube ich.
Genau, und zwar ist das der Schrei-Cutinga.
Cutinga, ja.
Und der hat wohl eine Lautstärke von 116 Dezibel. Erinnerst du dich noch, wie laut der Zaunkönig war?
Ja, 90 Dezibel.
90, ne? Also es ist nochmal ein Zacken mehr. Und diese Art kommt in Südamerika vor. Ist eigentlich relativ unauffällig. Also nur grau und Ja, und der muss irgendwie im dichten Wald auf sich aufmerksam machen mit so einem lauten, weittragenden Gesang oder Ruf. Ich weiß gar nicht, was es in dem Fall ist. Wahrscheinlich Gesang. Aber das ist tatsächlich wohl nicht der lauteste Vogel, den es gibt, sondern wenn du mal die vier einspielst, das ist der lauteste wohl. Genau, ist auch ein Cotinga. Der nennt sich Einlappen-Cotinga. Der hat so lustige Hautlappen, die ihm so vom Schnabel hängen. Mhm. Also wirklich sehr witziges Vieh. Finde ich, klingt so ein bisschen mechanisch, metallern. Ja. Erinnert mich so an, weiß ich nicht, Half-Containerhäfen oder so.
Ja.
Aber der hat tatsächlich 125 Dezibel. Und das Interessante ist, dass...
Wie viel, was hast du beim Cotinga gesagt?
116.
116, ah, ich habe
Und der 116. hat 125.
Ja.
Und das Interessante ist wohl, dass der nicht nur auf Entfernung so laut ist, sondern wenn das Weibchen direkt vor ihm sitzt, schreit er das Weibchen immer noch mit 125 Dezibel an. Also da geht es nicht allein darum, wie weit die Stimme trägt, sondern das muss noch andere Gründe haben.
Schön.
Vielleicht auch ein Selektionsvorteil für die Männchen, wenn sie sehr laut schreien können.
Ich habe dir auch noch einen Cotinga mitgebracht.
Wirklich?
Ja, ich habe auch einen Cotinga. Also auch eine südamerikanische Art, so im Norden Südamerikas. Und ich finde, der klingt so ein bisschen wie so eine elektrische Zahnbürste. Wir können das hier mal vergleichen. Ich habe ja immer mein Reisegepäck dabei. Ich habe auch eine elektrische Zahnbürste. Spielen wir mal zuerst den Vogel ab. Mich erinnert, oder ein Rasierer klingt ja auch ähnlich. Mich erinnert das aber, wenn man so die Zähne putzt und dabei so den Mund auf und zu macht. Ich probiere es jetzt mal hier.
Also das ist jetzt Fabian mit seiner
Zahnbürste. Ein bisschen Wasser in den Mund und Specher.
Aber nicht hier die Technik vollspritzen.
Pass auf.
Ja, ich fast wie das Original.
Ein bisschen mehr bohrmaschinenmäßig.
Stimmt. So, und du sagtest, das ist auch ein Cotinga?
Das ist auch ein Cotinga. Und zwar der Kapuzen-Cotinga.
Ah.
Genau. Ich habe noch ein paar weitere.
Ja.
So. Ich mache mal mit einem weiter. Den kennt ihr vom Namen. Und zwar, ich sag noch nicht mehr, ich spiele mal ein.
Ah, ich glaube, das kann ich zuordnen. Ist das ein Seevogel?
Ja.
Ist das ein, Wellenläufer? Nee, wie heißen die denn? Sturmschwalbe?
Nee.
Papageitaucher.
Richtig. Genau. Ich habe gesagt, ihr kennt den.
Ach, das klingt gemütlich.
Also dieser schöne pinguinartige Vogel, der auch in Europa brütet. Das ist der Papageitaucher. So ein bisschen ein grunziges Geräusch.
Mhm.
Kann auch in Deutschland gesehen werden. Wird eigentlich fast jährlich beim Sea-Watchen, also wenn man auf die hohe See guckt, von irgendwelchen Inseln oder Booten, auch mal einer gesehen. Gerade wenn die Winde so speziell stehen.
Hast du noch einen?
Ich habe noch einen. Ich habe noch ein paar, die ich glaube, ein paar hebe ich mir für unsere nächste Folge dazu auf. Ich mache weiter mit einer Art, den Vogel habe ich auch schon gesehen, in Namibia. Und es war ein sehr schöner Vogel, sehr groß. Und da steckt auch ein, der wurde benannt, zumindest im Englischen, nach seinem, nach dem, was er sagt. Und zwar heißt er Grey Go-Away Bird oder auf Deutsch Graulärmvogel. Und der sagt sowas wie Go Away. Da hören wir mal rein.
Oh.
Grey. Finde ich sehr schön.
War das
auch
ist
echt ein cooler
süß.
Vogel, der da auch wirklich immer saß, teilweise so auch in Campingplätzen.
Ist das der, der so auch ein bisschen so eine kleine Haube
genau,
hat?
Genau, ist grau, hat so eine kleine Haube, ist glaube ich ein Thorakus. Ist, glaub ich, ein
Thorakus. Ja, ja.
Sehr cool.
Und ist der mit den Mausvögeln verwandt? Egal.
Nee, ist nicht mit den Mausvögeln verwandt. Okay, bleiben wir mal außerhalb von Europa und kommen wir nach Neuguinea zu einem Paradieshopf. Und zwar dem Schmalschwanz-Paradieshopf. Klingt alles sehr tropisch, harmonisch, waldig. Und jetzt... kommt okay. Der Sound, der eher an eine an ein Maschinengewehr oder sowas erinnert.
Gott. Paintball.
Also sowas kommt aus jedem
neuguineanischen
zweiten
Dschungel.
Handy, wenn irgendwelche Kinder irgendwelche kleinen Ballerspiele zocken, oder?
Okay.
Okay, das cool. War der Schmalspanns Paradieshof. Und ich würde sagen, wir schließen das Thema mit einem Klassiker, den ich einfach an dieser Stelle nochmal einbringen möchte. Unser, ich meine, es ist 1,5 Jahre reingezwitschert und es ist wieder Zeit, diesen Vogel anzubringen. Okay, ja, das war der Wüstengewitter.
Die kleine Fanfare.
Wirklich toller Vogel. Ist einer meiner Most Wanted Vögel tatsächlich. Also ein Vogel, den ich schon oft gesucht habe, auch an die abgelegensten Orte in südostspanischen Zipfel gesucht habe.
Ich wollte gerade sagen, der kommt doch wahrscheinlich irgendwann auch mal auf der Iberischen Halbinsel an, dauerhaft, oder?
Genau, ist eigentlich so ein afrikanischer. Man kann ja auch in weiter Osten Richtung Israel beobachten. An dieser Spitze Spanien. Teneriffa gibt es, glaube ich, auch. Also Kanaren geht auch. Toller Vogel und der macht diesen unglaublichen Dede-Sound. Schön.
Ja,
das hat Spaß gemacht,
Das
Martin.
Hat Spaß gemacht.
Ich finde auch
wir
cool,
gerne öfter
dass
machen.
Ich nicht weiß, was du so mitgebracht hast. Das macht's. Ja, also ich würde sagen, das wiederholen wir. Kuriose Vogelsounds sind wirklich, da gibt es noch ganz, ganz viel.
Ja, teilt uns gerne mit, wenn ihr kuriose Vogelsounds kennt oder aufgenommen habt oder nicht wisst, was das ist. Dann versuchen wir euch mal zu helfen.
Nabu-Gezwitscher.
Heute haben wir euch eine Sache mitgebracht. Am 21. September, das ist ein Samstag, findet der weltweite Coastal Cleanup Day statt für dieses Jahr einmalig. Da können alle freiwilligen Helfer und Helferinnen unsere Küsten und Flussufer von Müll befreien und säubern. Das ist, möchte ich mal sagen, glaube ich, die größte ehrenamtliche Meeresschutzaktion weltweit und auch in Deutschland. Und organisiert wird sie ursprünglich, oder ich glaube zumindest
immer noch,
ne, von der US-Umweltschutzorganisation Ocean Conservancy. Und ja, ihr wisst das vielleicht selber aus dem Urlaub oder auch von anderen Orten, dass an Küsten oft der Spülsaum voll ist mit Müll und Kleinstplastikteilen. Und da geht es halt darum, diese Sachen zu entfernen und gleichzeitig auch eine Art Monitoring, also eine Kontrolle, eine Überwachung zu machen, was findet sich eigentlich so im Spülsaum. Der NABU organisiert das bundesweit in verschiedenen Aktionen. Schaut mal einfach unter nabu.de/cleanup vorbei. Da findet ihr dann die Termine für eure Region.
Auch die NAJU, also die Jugendorganisation von NABU, hat überall in Deutschland Aktionen, zum Beispiel NAJU Hamburg. Ich habe es mit meiner Kindergruppe, machen wir auch immer so ein Flüsschen sauber. Also schaut auch gerne mal bei Trashbusters vorbei, so heißen die Aktionswochen von der NAJU zu dem Thema.
Und damit bleibt uns noch zu guter Letzt, last but not least, der Bird of the Day.
Das hat meine Englischlehrerin auch immer gesagt.
Ja. Und den hast du uns heute mitgebracht, Fabian.
Genau, ich spiele ihn mal ein. Und fang an mit einem Gesang von dem Vogel, den man vielleicht noch nicht so kennt. Häufiger aber als diesen Gesang macht der Vogel einen anderen Laut. Und dieser Laut hat ihm den Namen Himmelsziege eingebracht. Beachtet, das macht er nicht mit seiner Stimme. Er fliegt hoch, spreizt seine äußeren Schwanzfedern ab, macht seinen diagonalen Sturzflug und lässt dabei die Schwanzfedern zittern. Und das macht dieses Geräusch.
So cool, erinnert mich so ein bisschen an diese Plastikschläuche, die man so in der Luft
wedelt
und dann machen die auch so ein Geräusch.
Hast du es schon gehört?
Ja.
Ich auch. Ja. Also gerne an Mooren, aber auch Feuchtwiesen. Also man sieht sie doch flächendeckend in Deutschland, vor allem im Herbst oder Winter, wenn sie dann so an nassen Gewässern, an Feuchtwiesen oder an so Schlammbereichen an der Seite von so einem kleinen Tümpel sitzen. Aber brüten tun sie tatsächlich recht selten. Dafür brauchen sie naturnahe Moore, die es eben immer seltener gibt, oder auch wirklich tolle Feuchtwiesen. Ist eine tolle Vogelart, auch, wie gesagt, bedroht. Ein Sorgenkind, -80% im Langzeittrend, also so in den letzten 40 Jahren. Und sie hat wirklich ein unglaublich faszinierendes Aussehen mit einem fast lächerlich langen Schnabel, muss man sagen. Und ich denke, jetzt ist die Zeit aufzulösen. Martin, um wen handelt es sich?
Es ist die Bekassine. Nicht zu verwechseln mit der Waldschnepfe, sehen sich ein bisschen ähnlich, aber kommen in ganz unterschiedlichen Lebensräumen vor. Ganz toller Vogel.
Der hat auch noch einen Ruf. Den hört man auch mal im Herbst oder im Winter. Das klingt so ein bisschen, und das Vogelbuch Svensson, also der Kosmos-Vogelführer, sagt, wie aus dem Matsch ziehende Stiefel. Ich finde ein bisschen, es klingt auch wie eine Thermosflasche, die man aufdreht. Ich habe auch eine mit. Ich weiß nicht, ob die so klingt. Wir hören mal. Jetzt kommt die Thermosflasche. Okay, das klang jetzt gar nicht. Ich muss da vorher nochmal einen Schluck trinken und dann. In der Zeit hören wir schon mal einen Original-Sound.
Okay.
Also Stiefel aus dem Matsch ziehen, ja. Und
Okay, ach so, mit dem Dichtungsring, jetzt verstehe ich.
Manchmal klingt es mit dem Dichtungsring so. Okay, also bisschen umständliche Eselsbrücke, aber diesen Sound, ich spiele nochmal ein. Den kann man durchaus häufiger hören und dann sieht man irgendwo am Himmel so einen schnell wegfliegenden Vogel mit so einem, mit einer schmalen Silhouette und einem super langen Schnabel. Ich gestikuliere ganz wild rum für dich, Martin. Alle Hörenden kriegen das natürlich nicht.
Mir hilft das.
Ja. Okay, wie immer, schaut gerne bei Social Media vorbei. Da werden wir am Tag der Folge und am Tag davor ein Bird of the Day Special machen. Also abonniert den NABU Instagram-Account.
Ja, ansonsten, wir sind am Ende der Folge, der Episode. Ich fand die sehr spaßig. Können wir, wie wir es ja auch schon geplant haben, gerne nochmal machen. Ja, wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Ihr fandet das spaßig und interessant. Bleibt uns, wie gesagt, gewogen. Ne, wir gehen jetzt nicht weg. Und ihr hoffentlich auch nicht. Abonniert diesen Podcast, lasst uns Bewertungen da und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Schreibt uns, wenn euch was am Herzen liegt, unter vogelpodcast@nabu.de, Lob, Kritik, was ihr euch wünscht und aktiviert das kleine Glöckchen und wir sagen bis bald. Hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Martin, war eine Freude mit dir. Macht euch einen schönen Tag und bis bald.
Bis ganz bald. Ciao.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.